16 Wochen ununterbrochen an der Spitze der deutschen Charts und rund 2,5 Millionen verkaufte Singles. Bis heute ist Verdammt, ich lieb dich der Überhit in der inzwischen 5 Dekaden umspannenden Karriere von Matthias Reim. Seit seinem Durchbruch als Sänger im Jahr 1990 hat der heute 64-jährige Musiker, Songwriter und Produzent eine Achterbahnfahrt der Gefühle durchlebt. Vom umjubelten Teenie-Star mit Millionenverkäufen über das drohende Karriereaus, Millionenschulden und einer damit verbundenen Insolvenz bis hin zum großen Comeback im Jahr 2003, Matthias Reim hat einen wahrlich wilden Ritt hingelegt. Doch seit fast 20 Jahren läuft es bei ihm beruflich wie am Schnürchen. Fast jedes seiner letzten 10 Alben verkaufte sich 6-stellig und landete hoch in den Charts. So auch Matthias, sein jüngstes Werk, das seit Januar auf dem Markt ist. Ich spreche mit Matthias Reim über Versagensängste, gedankliche Reisen in die Vergangenheit, bislang unerfüllte und begrabene Träume. Wir reden über seine erste E-Gitarre für 69 Mark, die ihm seine Eltern zum 9. Geburtstag schenkten, ein Konzert vor nur 13 zahlenden Fans, älter werden im Musikbusiness und die unbändig große Vorfreude darauf, sein 7. Kind nun endlich bald im Arm halten zu können. Wenn du wissen möchtest, warum es für Matthias so wichtig ist, aus seinem Beruf eine Berufung zu machen, es manchmal genau der richtige Weg ist, gegen alle Regeln zu verstoßen und warum er auch noch im Alter von 80 Jahren auf der Bühne stehen will, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Matthias Reim.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Matthias Reim, herzlich willkommen in meiner Show.
Ich freue mich, hier zu sein.
Hast du ein bestimmtes Morgenritual, auf das du nur schwer verzichten kannst?
Definitiv. Und das ist direkt, also auch noch vor dem Frühstück, springe ich das klingt jetzt etwas blöde, aber dann springe ich in meinen Pool, ziehe 2 Bahnen durch, der hat 25 Grad, der weckt mich schon mal ein bisschen. Dann gehe ich unter die Dusche und dann brauche ich meinen Cappuccino.
Herrlich.
Und die Zeitung.
Und zu Frühstück, gibt's was bei dir zu essen? Magst du es eher süß, herzhaft, gesund?
Ich frühstück nicht viel. Ich nehme einen Cappuccino und einen Toast und einen Nutella-Toast.
Oh,
Also ein Nuss, wie muss man jetzt sagen, ein Schoko-Nuss-Nougat-Creme-Toast.
Lecker, lecker, lecker. Aber natürlich nichts Gesundes, aber ich weiß ja, dass du sehr viel Sport machst, sehr viel verbrennst und insofern kann man sich das auch mal gönnen, so eine Sünde.
Ja, das ist auch das Einzige. Und meine Frau ist immer so nett und schiebt mir noch so ein Schüsselchen Erdbeeren hin und sagt immer, du brauchst Vitamine. Ich sage, okay.
Und wenn du mal nicht kreativ tätig bist, wenn du mal nicht im Studio stehst, eine Tour planst, Musik in deinem Kopf entstehen lässt, wie sieht dann für dich ein Wohlfühltag aus? Einfach so ein Tag, wo du die Seele baumeln lässt, nichts tust oder irgendwas anderes, was dich besonders ausfüllt. Wie sieht so ein Wohlfühltag für Matthias Reim aus?
Das kommt ein bisschen drauf an, welche Jahreszeit. Im Sommer ist ein Wohlfühltag immer der Tag, wenn ich das Motorrad nehme und runter an den See fahre und entweder da auch nur ein Cappuccino trinke oder eine Cola und auf den See gucke oder ich fahre zu meinem Boot und düse mal raus. Das ist der Sommer und der ist grundsätzlich viel zu kurz und meistens auch in letzter Zeit sehr verregnet.
Leider, ja.
Und im Winter ist ein Wohlfühltag wirklich aufs Sofa, eine Kuscheldecke nehmen und meine Lieblingsserien gucken.
Kannst du verraten, so welches deine Favoriten sind? Das ist natürlich eine schwere Frage, wenn man erstmal in so einem Universum eingetaucht, ist es ja ganz schwer, seine Lieblinge wirklich zu definieren, weil die sich ständig auch ändern können. Aber hast du so eine Serie, wo du sagst, ja, das ist für mich so der Inbegriff von toller Unterhaltung?
Ja, Stranger Things. Ich liebe diese Serie und ansonsten definitiv Vikings.
Also witzig.
Da bin ich ja.
Die ist
jetzt
super.
Jetzt kommt ja auch Vikings, weil Valhalla. Ich hab's noch nicht gesehen, ich hab einfach keine Zeit. Freue ich mich drauf auf den nächsten Regentag. In diesem Fall, im Moment ist no way, die Sonne scheint und da wird vielleicht gehe ich heute mal in die Garage aufräumen oder so. Ich muss irgendwas draußen machen.
Dein 21. Album, Matthias, ist seit Januar auf dem Markt und mein persönlicher Lieblingssong, den habe ich eben schon erwähnt, das ist Reisen durch die Zeit. Wie oft reist du gedanklich in die Vergangenheit durch die Zeit? Kannst du das einordnen?
Ich mache das oft und ich mache das auch gerne. Also vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit, wo ich wirklich relativ viel Zeit hatte und nicht reisen musste, da habe ich mir oft die Zeit genommen und einfach mich erinnert an Dinge, die dann auch tatsächlich auch wiederum in dem Album aufgetaucht sind. Weil du erinnerst dich nur, oder du reist durch die Zeit, da brauchst du wirklich auch Ruhe. Da brauchst du einfach so Zeit und Stille um dich. Und dann kann man das ja wirklich, man kann sich wirklich da reinversetzen. Oder du wirst getriggert. Als ich also Stranger Things das erste Mal gesehen habe, das ist ja Amerika in den frühen 80er Jahren. Und da war ich das erste Mal in Amerika für 6 Wochen mit meiner damaligen Freundin und ihren Eltern. Das war für mich wirklich das Paradies auf Erden. Und das hat sich natürlich alles ungeheuer geändert. Aber damals waren es einfach diese riesigen Autos. Ja, so ein Chevrolet Caprice Classic war der Leihwagen, den wir hatten. Das war so ein Schiff und hat so einen Spaß gemacht. Und dann die Straßen und dann diese kleinen Stores bei den Tankstellen, wo du vor allen Dingen Comics kriegen konntest. Die hatten immer so drehbare Ständer, die neben der Kasse hingen. Und da gab's halt Hulk und all das, was wir heute kennen, wenn wir die Spielfilme sehen, gab's da eben wirklich als Comics. Ja, und alles war irgendwie so spottbillig. War einfach eine richtige, richtige Abenteuerreise.
Würdest du denn sagen, dass du da auch so Phasen im Leben hast, wo du auch melancholisch sein kannst? Weil ich persönlich liebe es, melancholisch zu sein. Das hat ja bei einigen immer so einen negativen Touch, was ich gar nicht verstehe, weil Melancholie, finde ich, ist was Wunderbares, solange man nicht in ihr ertrinkt. Also wenn man sich zu sehr traurigen oder wehmütigen Gefühlen hingibt, dann wird es ungesund. Aber würdest du sagen, ja, ich bin durchaus auch mal ein Melancholiker und mag es gern, auch so dieses Gefühl in mir aufsteigen zu lassen?
Überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Melancholiker.
Okay.
Weil Melancholie hat für mich immer etwas oder ist etwas, was sich für mich, also der Begriff verbindet sich bei mir mit einer, keine, nicht, das Wort Traurigkeit ist nicht das Richtige, aber ein sehnsüchtiges sich erinnern. Das habe ich nicht. Ich hab immer ein Grinsen im Gesicht, wenn ich mich erinnere.
Das ist natürlich toll, wenn man so auf die Vergangenheit schauen kann. Wobei, du hast das schon richtig genannt. Also ich glaube, das richtige Wort ist so eine Wehmut. Das ist eher ein trauriges Gefühl. Wobei, vielleicht ist es dann auch eine Typsache, weil ich mag es manchmal ganz gerne, diesem Gefühl nachzuhängen. Aber das ist eine andere Sache.
Das funktioniert bei mir auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch, kommt von den Dingen, die ich erlebt habe. Ja. Ja, dass ich Melancholie oder diese Form nicht zulassen kann. Weil ich habe durchaus Sachen erlebt, wo ich denke, oh mein Gott. Aber da lasse ich mich irgendwie nicht drauf ein, weil mich das einfach entkräftet.
Im Song Kindertraum singst du auch die Zeile, was du dir wünschst, das findet dich. Und das fand ich eine sehr schöne Zeile. Hast du in deinem Leben auch immer mal wieder diese Erfahrung machen können, dass die Wünsche dich gefunden haben irgendwann? Auch wenn es manchmal länger dauert, als einem lieb ist?
Das dauert immer länger, als es einem lieb ist. Aber es ist tatsächlich so, dass bei mir hat sich das bewahrheitet, dass die Dinge, die ich mir als vages Ziel gewünscht habe und dann einfach gedacht habe, das ist so unrealistisch, das schaffst du nie, alles stattgefunden hat. Das heißt, ich glaube schon, dass der Wunsch der Vater des Handelns ist, um dich dahin zu bringen. Und somit hat man das Gefühl, dass einen das findet. Ja, weil man nicht sagt, ich muss jetzt dies oder dies erreichen. Ich erinnere mich noch, ich kann es jetzt zeigen, ich habe so ein Kruzifix, das habe ich, als ich total pleite war, auf Ibiza für 17,50 Euro, glaube ich, mir um den Hals gehängt. Das war im Jahr 2001 oder so, also ewig her. Und dann habe ich dieses Ding umgehängt und habe gesagt, ich habe keinen wirklichen Bezug jetzt zur Kirche oder so. Ich habe gesagt, du bist jetzt mein Glücksbringer und du wirst dafür sorgen, ich stand am Yachthafen, dass ich irgendwann wieder so ein Teil habe. Ist das klar? Und dann habe ich das umgehängt und tatsächlich später, 10 Jahre später, hatte ich wieder ein kleineres, aber als die da standen, aber ich hatte wieder ein Boot und all die Sachen, die ich mir gewünscht habe, die kamen tatsächlich zurück. Aber das war mein Handeln. Das war, ich ja. war nicht das, sondern das hat mich daran erinnert,
genau,
dass ich ein Deal habe.
Hast du denn als erwachsener Mann, der sich sehr viel Wünsche schon erfüllen konnte, der unglaublich viel erreicht hat, immer noch einen ganz großen Traum, der noch in deinem Hinterkopf wabert oder wo du sagst, das müsste ich jetzt eigentlich mal angehen? Klischee, Beispiel, man möchte mal nach Neuseeland und war noch nie da und schiebt das immer vor sich her. Hast du irgendwie einen Traum, der noch erfüllt werden möchte von dir selbst irgendwann?
Ich habe einen Traum, den ich wahrscheinlich nicht mehr erfüllen werde, weil ich glaube, dazu einfach jetzt in meinem Alter nicht mehr die Nerven habe. Und das war immer Hubschrauberpilot. Ja, mein Leben lang wollte ich so ein Ding fliegen können, besitzen. Soweit habe ich gar nicht gedacht, die kann man sich auch leihen. Weil das für mich eine der letzten Herausforderungen war, die ich nicht angegriffen habe. Also einen Privatpilotenschein hatte ich mal, ich hatte da noch keine Zeit mehr. Ich habe all das gemacht, weil ich mir beweisen wollte, dass ich es auch kann. Und da blieb der Hubschrauberpilotenschein immer so in meinem Hinterkopf. Das wird ja immer bleiben, aber ich werde wirklich die Zeit nicht haben. Und ich glaube, auch nicht mehr die Nerven. Ich weiß noch, wie mich beim Fliegen diese Konzentration gestresst hat. Also dieses, beim Starten geht's, aber so ein Landeanflug hat es einfach in sich. Und dann so ein wackeliges Ding wie ein Helikopter runterzubringen, ist, glaube ich, eine totale Herausforderung. Aber das, man muss sich nicht alles erfüllen. Immer wenn ich einen sehe, denke ich mir, oh mein Gott, das wolltest du immer machen.
Nun leben wir leider weiterhin in relativ bewegten, unruhigen Zeiten vorab. Natürlich geht es uns in Deutschland weiterhin so gut wie nie zuvor, zumindest einem großen Teil der Bevölkerung. Aber es gibt eben leider auch diese vielen Ängste. Aktuell natürlich der Krieg in der Ukraine. Wir haben jetzt hoffentlich Corona bald in den Griff bekommen. Klimakrise, Überbevölkerung. Und das macht ja was mit uns. Und da fällt mir natürlich dein Song 8 Milliarden Träumer auf, den ich so als positives Grundgefühl empfinde. Also ist es auch ein Anliegen gewesen zu sagen, Leute, ja klar, es gibt immer schwierige Zeiten, aber wir alle haben das eine Ziel. Wir möchten glücklich werden. Wir möchten friedlich miteinander leben. Ist das so deine persönliche Optimismus-Hymne auf dem Album? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist schon eine optimistische Hymne. Mir geht es darum, dass ich festgestellt habe, dass wir normalen Bürger tatsächlich A, diesen Traum haben und B, kein Problem mit anderen haben. Ja, wenn ich also mir auch gerade aktuell das in der Ukraine angucke und ich habe Freunde in Russland, in Moskau, die mit keinem Gedanken irgendetwas gegen Ukraine haben. Es sind tatsächlich Regierungen oder wie man schon sagt, das ist Putins Krieg. Es sind nie die Auseinandersetzungen der Menschen unter sich, sondern es ist wirklich gesteuert immer wieder von Menschen. Und das habe ich festgestellt, dass keiner von denen, ob das ein Erdogan ist oder ein Putin oder ein Trump, keiner von denen hat angefangen, ein tatsächlich bösartiger Mensch zu sein, sondern das macht die Macht aus ihnen. Ich glaube, das größte Problem der Menschheit ist das, was Macht aus einem Charakter macht.
Ja, Macht ist leider ein süßes Gift und das korrumpiert, gar keine Frage, und ich kann das nur unterschreiben. Also es ist immer, finde ich, ganz schwierig, jetzt auf Nationalitäten sich einzuschießen. Also es geht gar nicht, jetzt zu sagen, die Russen sind ja alle böse, aber das ist ja Gott sei Dank auch nicht der Fall. Es ist generell in meinen Augen auch leider natürlich heutzutage auch so, dass es halt immer sehr schwarz-weiß alles dargestellt wird. Aber ne, es ist jetzt ein zu diffiziles Thema. Wir wollen jetzt nicht über den Ukraine-Krieg sprechen. Und natürlich ist Krieg immer zu verurteilen, aber was mir fehlt, ist so ein bisschen eine Differenzierung, dass man eben auch sagt, ja, und die Russen sind ja nicht alle auf Putins Seite, und es gab sicherlich auch Vorfälle durch die NATO, durch die Ukraine, es entsteht ja nicht durch nichts. Das ist immer so das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Diskussion, aber Politik ist immer ein dünnes Eis.
Politik ist ein dünnes Eis.
Bis zu deinem ja wirklich bis heute absoluten Überhit, Verdammt, ich lieb dich, klar, der ist natürlich der Signature-Song in deinem Schaffen, wobei du ja jetzt so viele Jahrzehnte Musik machst und super erfolgreich bist, aber der ist 2,5 Millionen Mal verkauft worden. Der hat unglaubliche 16 Wochen lang die Nummer 1 in den deutschen Charts blockiert. Das hat aber relativ lang gedauert, bis du diesen großen Durchbruch hattest. Relativ lang, wenn du es gerade mit heutigen Künstlerinnen und Künstlern vergleichst. Du warst nämlich da 32. Wie bist du die ganzen Jahre dran geblieben? Du hast ja den Traum, als Musiker erfolgreich zu sein, lange vorher schon gehabt, hast in Bands gespielt, es hat aber nie so gut funktioniert. Du hast dann auch als Autor für andere Künstlerinnen und Künstler in Aktion getreten, aber magst du mal erzählen, wie du diesen Traum immer noch im Fokus behalten hast, obwohl du ja immer wieder auch Enttäuschung erlebt hattest, bis es eben zum großen Durchbruch kam?
Ich habe den Traum begraben. Nachdem ich in den frühen 80ern ja mal so kurzzeitig einen Plattenvertrag hatte und auch eine Single released habe, die kein Mensch hören wollte, und parallel aber feststellte, dass ich als Songwriter anfing, Geld zu verdienen, und dass ich mit meinem Tonstudio, das auch im Vermietbetrieb war und auch Rundfunk, Werbejingles wirklich in Massen produzierte, ich finanziell wunderbar über die Runden kam, habe ich das komplett aufgegeben, habe gesagt, ich als Sänger, das ist Blödsinn, ich als Songwriter habe immer funktioniert und war auch relativ erfolgreich. Ich habe ja dann für Kollegen wie Roy Black und viel für Bernhard Brink gearbeitet, und ich habe in London New Wave Bands produziert, was mir alles einen Riesenspaß gemacht hat, und ich kam zurecht und habe darüber nicht mehr nachgedacht und habe nur, wenn ich Songs geschrieben habe oder Ideen hatte, habe ich die natürlich immer erstmal eingesungen, damit ich die Melodien habe. Ja, und die Texte geschrieben habe, und das musste man ja hören, und über den Umweg ist eigentlich auch Verdammt, ich lieb dich entstanden, und das konnte eben einfach, da gab es keinen Künstler, für den der das singen konnte. Ein damaliger Kollege von mir gesagt, dann probier's doch selber mal, das ist irgendwie ganz gut, und dieses irgendwie ganz gut fand die Plattenfirma ja auch wirklich nur irgendwie ganz gut.
Das ist doch interessant, wie dann auch, natürlich, man kann einen Hit nie planen, aber wie auch manchmal Plattenbosse gar nicht das Gespür haben, ne, und sagen, naja, wir probieren's mal, aber eigentlich glauben wir nicht an den Song, und dann kommt da so ein Superknaller raus. Würdest du denn sagen, dass das schon dann auch vielleicht gut war, diesen Traum erstmal loszulassen? Weil manchmal ist es ja so, dass wenn wir etwas ganz besonders wollen, uns dann verkrampfen, dass es dann nicht klappt. Oder, also, weil es hört sich ja so an, es war was Gutes, dass du einfach diesen Traum erstmal losgelassen hast und dich auf deine andere Stärke, das Songwriting, konzentriert hast, und dann kam dann doch der andere Traum wieder durch einen Zufall raus. Oder würdest du sagen, nee, das ist einfach, manchmal hat das Leben komische Wege und das kann man überhaupt nicht so erklären? Oder wie würdest du sagen, kann es Sinn machen?
Ich würde sagen, da hat meine Großmutter wirklich recht gehabt. Das, was du dir wünschst, das findet dich. Also in dem Moment, wo du tatsächlich aufhörst, es gibt ja auch die Möglichkeit, ich will etwas unbedingt und fange an zu verkrampfen und mache Dinge, die nicht authentisch sind, wo ich nicht gut bin, da hätte ich gesagt, okay, meine Musik will keiner hören, dann muss ich meine Musik und mich ändern. Dann wäre niemals das aus mir geworden, was aus mir geworden ist. Hätte ich mich da angepasst und gesagt, na gut, dann machen wir eben traditionellen Schlager und singen jetzt irgendwas mit irgendwelchen Spuren im Sand an irgendeiner dominikanischen Küste.
Leuchtet ein, ja. Aber dein Plan B war dann ja da, du hättest weiterhin was Musik gemacht. Also wenn es nicht mit dem Durchbruch als Sänger geklappt hätte, wärst du dann wahrscheinlich heute auch noch immer ein erfolgreicher Songwriter. Bist du ja auch so, du schreibst deine eigenen Songs. Aber das so ohne Musik wäre gar nicht vorstellbar gewesen für dich. Oder hattest du auch noch mal einen Plan C, dass du, wenn jetzt alles nicht funktioniert?
Nein, den sogenannten Plan B, also Matthias, studier mal Lehrer. Das war wirklich einfach ein Parkplatz, wo ich dann mit den 300 Mark von meinem Vater ausgestattet wurde, um auf meinen Weg zu gehen. Er hat es auch wirklich netterweise sehr, sehr lange mitgemacht und toleriert. Und ja, war da sehr verständnisvoll, bis ich dann doch relativ schnell finanziell auf eigenen Füßen stand. Und das hätte auch ein Leben lang so weitergehen können. Weil auch als Songwriter, du wirst ja auch immer mehr connected. Klar. Mein Studio war durchaus angesagt. Es war wirklich technisch weit, weit vorne mit wirklich 2 Zoll 24 Spur Bandmaschinen, riesige Mischpulte und Peripherie. Es war jetzt wirklich auch mein Kindertraum, in dem ich arbeiten durfte. Und mich hat das nie gestört, viel zu arbeiten. Es gab halt keine Wochenenden und ein Urlaub war selten drin. Nicht finanziell, das hätte ich sein können, aber einfach zeitlich nicht. Und so ging das seinen Weg. Und immer wenn ich mal Luft hatte, dann schrieb ich eben und so entstand auch gerade unter so richtig schönen Frustbedingungen, verdammt, ich lieb dich. Und ich weiß noch, der Chef der damaligen Plattenfirma kam in das Zimmer des A&R-Managers, hörte sich den Song an und sagt, da glaube ich nicht dran, sagt er, von mir aus klatscht es mal an die Wand, wir gucken mal, ob es kleben bleibt. Und dann ging er grinsend wieder raus. Wir sind heute noch Freunde.
Ja, und wie es kleben blieb.
Aber auch das ist dieses, was du dir wünschst, das findet dich eben auf deinem Weg. Und verdammt, ich lieb dich war ja eigentlich gegen jede Chance. Das Tempo ging gar nicht in der Pop- und deutschen Musik. Das Gitarrensolo, du fängst ohne Beat an. Dann geht's plötzlich los. Es war gegen jede Regel der Charts. Tja. Und ich glaube, gegen Regeln zu verstoßen, ist genau der richtige Weg.
Das ist ja eine super Headline für diese Folge, finde ich. Das ist ein super Leitsatz, finde ich. Also natürlich darf man niemanden damit schaden, das muss man dazu sagen. Also manchmal kann man ja auch gegen Regeln verstoßen, die anderen Menschen dann schaden. Aber
das ist klar.
Nein, ich weiß, wie das meinst.
Regeln, wo man sagt, du musst das und das machen, um erfolgreich zu werden. Denn guck mal da, die machen es doch auch so. Du hast ja schon verloren, wenn du guckst, wie machen es andere.
Absolut. Du hast ja nun wirklich eine lange Karriere hinter dir, hast vor zehntausenden Menschen bei Shows gespielt. Gab es, wenn du jetzt mal so zurückblickst, spontan einen Moment, in dem dir das Herz so richtig in die Hose gerutscht ist? Weil wir kennen das ja alle, wenn man performen muss, egal ob nur als Journalist, in jedem Job, den man macht, es gibt manchmal Momente, wo einem heiß und kalt wird und man merkt, oh Gott, das droht mir jetzt hier alles zu entgleiten aus den unterschiedlichsten Gründen, dass die Technik nicht stimmt, dass irgendwelche unvorhersehenden Dinge passieren. Hast du spontan irgendeine Erinnerung, wo du sagst, oh, da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt in meiner Karriere mal?
Ich hab eine Erinnerung, die denke ich immer wieder. Ich hatte zwei für mich wirklich wichtige Konzerte hintereinander und habe mir eine Grippe geholt und hatte so 39 Fieber. Und ich wusste, ich kann das nicht absagen. Wenn ich das absage, kommen die nie wieder. Das ist jetzt bestimmt, wie lange ist das her? Das war so in 2006, 2007. Also das ist gute 15 Jahre her. Und dann habe ich mich wirklich mit allem, was man einwerfen konnte, so an Fiebersenkern, irgendwie da durchgeschleppt. Das Adrenalin hat natürlich geholfen, aber die Angst davor, ja, also da, du sitzt nachmittags im Hotel, du hast Hochfieber, du zitterst und weißt, du kannst nicht absagen, du musst das Ding irgendwie durchziehen. Das war der absolute Horror für mich. Etwas zu müssen, was du eigentlich körperlich nicht mehr schaffst, ja, aber auch zu wissen, wenn du das nicht durchziehst, dann ist, so habe ich es jedenfalls gesehen, dann ist deine Karriere so unterbrochen und der Aufstieg, in dem ich mich gerade befunden habe, ist dann erledigt. Habe ich das durchgezogen. Und das will ich nie vergessen. Es war gar nicht mal die Kraftanstrengung, die war schon enorm, aber das ging, da hilft wirklich Adrenalin. Es war diese Angst davor zu versagen.
Ich wollte mich nochmal nachfragen.
Das möchte ich nicht wieder haben.
Warum das für dich so wichtig war? Also es war in der Phase, wo wirklich deine Karriere nach dem Tief wieder so richtig an Flughöhe gewann. Und das war für dich so wichtig, weil hattest du Angst davor, dass dann irgendwie auch vielleicht schlechte Presse kommt? Weil ich meine, Fans lieben ja die Künstlerinnen und Künstler und ich glaube, die verzeihen sowas auch. Warum hast du denn davor so Angst gehabt? Wo sind da Absage? Magst du es nochmal?
Ich habe es als unverzeihlich empfunden. Ich habe gesagt, wenn ich diese beiden Konzerte, die endlich voll wurden, ja, und ich habe ja lang genug in Frühjahr 2000 dann eben versucht, von 300 Leuten im Publikum das zu steigern, dass man auch wieder irgendwo wenigstens ein bisschen Geld verdiente und auch wieder aufrecht gehen konnte. Und da war eine Menge Druck da, weil ich mir das so gewünscht habe, diese Akzeptanz, die gerade anfing. Ja, wir finden Matthias Reim gut, dass er noch steht, nach all dem, was er hinter sich hat. Und das dann unterbrechen zu lassen von sowas Blöden wie einer Virusgrippe, das war wirklich hart. Aber ich kann heute noch sagen, ich habe das auch geschafft. Und das war ja dann auch nach 2-3 Tagen, war das ja auch wieder gut. Es war auch wirklich nichts Schlimmes, es war halt nur unheimlich schwierig. Und das habe ich seit heute auch noch drin. Wenn ich auch zu einem Konzert fahre, denke ich mir immer, bitte lieber Gott, lass jetzt nicht irgendein Virus oder Magen-Darm-Grippe oder irgendwas über dich herfallen, dass du dann im Hotelzimmer sitzt und dich rauskannst. Ist mir auch einmal im Leben auch passiert, dass ich nicht auf die Bühne konnte. Magen-Darm, weil da hast du keine Chance. Wenn der dich packt, dann bist du, sind 12 Stunden der Horror und dann ist es ja wieder gut. Aber wenn das genau in die Zeit des Auftritts fällt, dann bist du raus.
Das ist dann wirklich ganz, ganz böse Falle, keine Frage. 2 deiner Kinder, Julian und Marie, die treten ja auch in deine musikalischen Fußstapfen. Die starten ihre eigene Karriere gerade durch, haben natürlich ein bisschen Pech gehabt, weil nun 2 Jahre Pandemie, da war ja nicht viel möglich mit Live-Auftritten. Aber wenn du das Musikbusiness von 1990 oder sagen wir mal von 2000 mit dem heutigen vergleichst, was ist für dich besser als damals und was ist für dich schlechter? Also kann man, weil ganz klar, die Verkäufe, das weiß ja jeder, sind leider nicht mehr so, wie sie mal waren. Also du hast ja noch in den 2010ern super Verkäufe gehabt, bis zu 200.000, aber das bröckelt ja immer mehr durch Streaming. Riesenthema für sich, aber egal, die Musikbranche hat sich komplett verändert. Wenn du es vergleichst, was würdest du sagen, da haben die beiden das vielleicht sogar leichter und da tut es dir für die so ein bisschen leid, weil sie es eben doch wesentlich schwerer haben als vor 30 Jahren.
Ja, ich glaube, dass beide durch die Pandemie einen riesigen Rückschlag gekriegt haben. Ja, das sehe ich vor allen Dingen bei meinem Sohn Julian, der in 2019 noch so im Fernsehen die Newcomer-Preise gekriegt hat und dann endlich Buchung hat und endlich aufrecht gehen konnte, weil er sagt, ich verdiene jetzt Geld, Papa. Ja, du hast mich jetzt von der Tasche, was ihm sehr, sehr wichtig war. Und dann wurde all das, was durch diesen Anfangserfolg tatsächlich sich ergeben sollte und wollte, gestrichen. Und nach einer solchen Zeit ist es für einen Newcomer noch wesentlich schwerer, nochmal Fuß zu fassen, weil alle Menschen, die zu Konzerten gehen, sehen sich jetzt, gehen in Konzerte, wo sie Erinnerungen mit verknüpfen können und in die Zukunft gehen. Den oder das oder den Künstler haben wir wieder, wir erleben es wieder, wir erinnern uns und gehen mit dem in die Zukunft. Und da tun sie mir beide ein bisschen leid und da gehe ich jetzt auch ein bisschen dazwischen und unterstütze. Weil ich bin immer der Meinung, man muss alles selbst schaffen. Aber das sind so Rückschläge. Da ist es dann irgendwie meine Aufgabe als Vater zu sagen, pass auf, ich versuche dir mal zu helfen. Aber mit Stil, ohne dass es heißt, der Papa macht wieder und der zieht ihn da rein. Sondern ich glaube an meine Kinder und finde, dass sie wirklich gut sind und auch Respekt haben und diesen Weg auch gehen sollen, weil sie das Talent haben. Und also bei Julian bin ich gerade dabei, was sehr Witziges zu machen. Ich darf es, glaube ich, noch gar nicht erzählen. Da kommt bald auch was an die Öffentlichkeit, was richtig, richtig Niveau hat und richtig, richtig schön ist.
Wenn du jetzt unabhängig von dieser 2-jährigen wirklich Zwangspause für alle Künstlerinnen und Künstler mal vergleichst in Sachen zum Beispiel Social Media, ist ja teilweise auch eine Möglichkeit, sich ohne Management, ohne Plattenfirma auch in die Herzen von Leuten zu spielen. Aber es ist halt immer die Frage, wie verdient man Geld? Also das war auch so das, worauf meine Frage zielte. Dass eben früher war man halt, man musste erstmal bei einer Plattenfirma vorsprechen, man musste sich da einen Plattendeal irgendwie erobern. Man musste sich in den Medien irgendwie einen Platz erkämpfen. Das war ja, ohne die ging ja nichts. Und heute kann man ja durch diese Social-Media-Welt ja auch sein eigenes Ding machen. Wie siehst du das? Ist das ambivalent? Siehst du da auch Chancen? Oder ist es schon so, dass das Business wirklich härter geworden ist, weil es eben auch immer mehr Leute gibt, ne? Durch die Digitalisierung, alle, die Musik machen, möchten das irgendwie präsentieren. Es hat sich ja komplett verändert. Also ich würde sagen, es gab ja eine Revolution.
Ich beobachte das und es gibt durchaus Menschen, die durch Social-Media Karriere gemacht haben. Ich empfinde Social Media auch ein kleines, es ist eine Chance, wenn man es macht. Es besteht schon wieder eine Ungerechtigkeit. Ich habe ja 2 singende Kinder, ein Mädchen und einen Jungen oder eine Frau und einen Mann. Meine Tochter stellt sich da auf Social Media und die haben ihre Filter und ihre Make-up und Klamotten und sexy hier und sexy da und okay, das ist eine Form der Darstellung, die ich mir angucke und denke, ja, du machst was, das ist völlig okay. Und dann mein Sohn kommt und sagt, Papa, was? Ich kann doch da gar nichts machen. Was soll ich denn machen? Ich kann mich nicht sexy anziehen. Ich kann mich nicht schminken. Ich kann keine Schminke verkaufen. Ich bin ein Mann. Ja, ich kann mich mal im Studio zeigen, wie ich arbeite, aber ansonsten habe ich da nicht jeden Tag einen neuen Eyeliner an den Mann zu bringen. Ich kann gar nichts machen. Und das stimmt. Und wenn wir sehen, die verschiedene Art und Weise der Darstellung auf den Social Media zwischen Mann und Frau ist da ein unfassbarer Unterschied. Auch der Möglichkeiten. Ja, und da haben Frauen definitiv einen Vorteil, weil was soll ein Mann oder eine Band erzählen?
Stimmt.
Ja, sie können zeigen, wie sie arbeiten, sie können mal ein bisschen ein witziges TikTok machen, aber sie kriegen keine Message rüber, sie kriegen keine Persönlichkeit über Instagram und Co. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Die müssen liefern. Während Frauen also ruckzuck in der Position sind, sich darzustellen, ihr kleines Shop da zu haben, swipe up und dann kriegst du deinen Sonderrabatt und all diese Sachen. Ja, es ist ein Weg, wenigstens ein bisschen was zu verdienen. Ich finde es etwas bedenklich, weil es doch vom Künstler-Dasein, ja, von der Message, du möchtest Sänger sein, du möchtest, dass man dir glaubt, du möchtest Geschichten erzählen, du möchtest, dass die Menschen dir folgen. Und ich frage mich selber immer, gehe ich in ein Konzert wegen der Instagram-Darstellung oder gehe ich in ein Konzert, weil ich sage, das interessiert mich musikalisch, das macht mir Freude. Also ich weiß es einfach nicht. Ich selbst bin definitiv Instagram-faul, ja, weil ich genau das gleiche Empfinden habe. Ich kann nicht meine neuen High Heels zeigen, weil ich habe keine.
Ja, du kannst zumindest Fashion zeigen. Das ist noch das, was die Männer ja dürfen. Die können ja, entweder sind sie Fitness-Influencer und sind den ganzen Tag in der Muckibude und verkaufen irgendwelche Proteinpräparate oder sie sind Fashion-Models. Ne? Das muss man sagen, das dürfen die Männer dann ja auch.
Das dürfen sie, aber Fashion-Model werde ich nie werden. Das funktioniert nicht, abgesehen davon, ich bin 64, ich möchte auch kein Fashion-Model werden. Ich habe aber auch, Gott sei Dank, bin ich so privilegiert, weil ich habe etwas erreicht, für das ich sehr dankbar bin. Ich bin ein akzeptierter Konzertkünstler und das versuche ich ununterbrochen zu verbessern und zu entwickeln. Und das, was ich jetzt in den 2 Jahren hier gemacht habe, um die Konzerte zu verbessern, dafür bin ich der Pandemie sehr dankbar, weil ich hatte das erste Mal Zeit, mir das alles anzuschauen und mir zu überlegen, wie gut möchtest du wählen und was möchtest du vermitteln. Aber ich bin da verglichen jetzt mit dem Nachwuchs in einer wunderbaren Position in meinem Alter. Wenn ich mich jemand fragen würde, Matthias, würdest du heute das Gleiche nochmal machen? Ich würde zögerlich antworten und sagen, oh mein Gott, den ganzen Weg nochmal. Aber wenn man Künstler ist und sagt, meine große Liebe ist die Musik, dann findet sich der Weg. Du wirst ihn gehen. Weil jeder, ich sage auch immer, das, auch was mir mal passiert ist, mal pleite zu gehen, oder das ist ja vielen passiert. Wenn du etwas liebst und etwas kannst, ja, und ich glaube, wenn man einen Beruf zur Berufung macht und es mit vollem Herzen macht, dann wird man automatisch gut. Und jeder Mensch hat Talente. Und wenn er das entdeckt, ich habe neulich mit einem Handwerker gesprochen, der hier ein Dachzimmer bei mir ausgebaut hat. Ja, weil wir brauchen ein Nannyzimmer und ein Gästezimmer, weil da kommt ja Baby. Und der hat mit so einer Fröhlichkeit gearbeitet. Und ich guckte ihm zu und habe gesagt, ich finde das so geil, wie schnell du bist und wie du das kannst. Ja, dann sagt er, ich liebe meinen Beruf. Ich liebe ihn wirklich und du deinen wahrscheinlich auch. Sagt er, und deswegen bin ich gut. Und dann habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Wenn du etwas tust, was du liebst und es mit Freuden machst, dann machst du es gut.
Kann ich nur unterstreichen. Das ist wirklich ein absolutes Credo für auch ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben vor allem. Also du musst halt das lieben, was du machst. Und das ist ja leider nicht immer der Fall. Also leider millionenfach der Fall, dass Menschen eben gar nicht das machen, was sie lieben. Kannst du dich denn noch daran erinnern, was du als kleiner Bub werden wolltest? Man hat ja immer so ein paar Flausen im Kopf, wenn man 6, 7, 8 ist, was man später mal machen möchte. War das immer schon in die Richtung Musik oder hattest du mal einen ganz anderen Plan oder Wunsch für deinen späteren Lebensweg?
Nein, wir hatten ein Kindermädchen, die war 15 oder 16 und ich war so gerade 5 oder 6 und ich bin gerade in die Schule gekommen. Und wir hatten so eine Musiktruhe. Und immer wenn die auf uns aufpassen mussten, weil meine Eltern weg waren, dann machte die Musiktruhe an und die hatte immer so in ihrem Täschchen hatte sie immer Singleplatten mit und da waren eben Let's Spend the Night Together von den Rolling Stones oder Michelle von den Beatles. Und die legte das auf, während sie sich mit uns beschäftigt hat. Und ich stand vor dieser Radiotruhe und war so fasziniert. Ich war so unfassbar fasziniert, dass ich mir dann wirklich die Waschmitteldose von meiner Mutter geholt habe. Die hatten noch Blechdeckel, dann habe ich mir irgendwo angebunden und hatte ein Becken und fing dann an, Schlagzeug zu spielen und fing an, aus Gummibändern und einem Pappkarton eine Gitarre zu bauen. Das wollte ich auch. Ich wollte diese Emotionen hervorrufen, die das bei mir hervorgerufen hat. Und da war der Schlüssel gelegt. Ja, und das war wirklich 6, 7 Jahre alt und ich wusste, das höre ich nicht nur gern, sondern das will ich auch. Das hervorrufen, also Emotionen hervorrufen mit Stimme und Text und Melodien. Ja, ich wollte nie was anderes werden.
Hast du eine ganz besonders intensive Erinnerung an deine Kindheit? Hast du irgendwas, was dich ganz besonders geprägt hat? Eine Phase vielleicht? Oder also fällt dir da spontan was ein, was dir an deiner Kindheit ganz besonders gut gefallen hat oder was dich auch genervt hat? Weil wir wissen es ja, Kind sein ist nicht immer leicht. Manchmal nervt es auch furchtbar, manchmal nerven auch die Eltern ganz fürchterlich. Wie sind so deine Erinnerungen?
Nein, also was mich geprägt hat, was mir auch durchaus hinderlich war in meinem Leben, war, dass mir Respekt beigebracht wurde, weil wir hatten ungeheuren Respekt vor unseren Eltern, die das wirklich mit Autorität, aber mit so einer liebevollen, vernünftigen Autorität uns geleitet haben. Also wir wurden nicht geschlagen oder so. Aber wir hatten, also so wie meine Kinder mit mir reden manchmal, ja, das hätten wir uns nie getraut. Und sie haben diesen Respekt und die Höflichkeit und es anderen recht zu machen, ist bei mir so rein erzogen worden, dass ich dann später durchaus Probleme bekommen hatte, Nein zu sagen. Das ist etwas, aber diese Strukturen, die waren wirklich fest und wir hatten ungeheure Geborgenheit. Und wenn ich an meine Kindheit denke und wusste immer, worauf ich mich am meisten freue, das waren die Sommerferien, wenn es dann an den Bodensee ging, zu den Großeltern. Das war, da zählten wir so in den, so, als wir 5, 6 Jahre bis hin zu 15, 16 zählten wir wirklich die Tage, bis wir in dem Zug saßen, der zum Bodensee fuhr, weil da war pure Harmonie. Hier war immer schönes Wetter. Also ich kann mich an gar keinen Regentag erinnern. Und es war auch landschaftlich und vom Gefühl her so ein Unterschied. Aber auch wenn es dann wieder zurückging, nach 4 oder 6 Wochen Sommerferien, war es immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Es war ein anderes, in diesem Reglement wieder einzugliedern und sich umzugucken und sagen, doch, hier ist auch schön. Diese Erinnerung, dass ich dieses Reisen, was da anfing, dass ich mich da wirklich das ganze Jahr drauf gefreut habe.
Und nun ist es ja so, dass die Eltern oder viele Eltern immer erstmal einen Schreck kriegen, wenn sie merken, oh, die Tochter oder der Sohn möchte Sängerin und Sänger, Musiker werden, weil das ist ja manchmal sehr hartes Brot, man muss lange kämpfen. Musstest du denn auch im positiven Sinne kämpfen, um deine Eltern davon zu überzeugen oder waren die von Anfang an so dabei und sagten, Matthias, das ist dein Traum, versuch es einfach oder, ne, weil ich kann mir vorstellen, das ist natürlich noch eine Zeit, wo die Eltern vielleicht auch noch ein bisschen dominanter waren. Heute gibt es ja wahrscheinlich noch mehr Diskussionen, alles ist ein bisschen transparenter, aber von der Autorität her, glaube ich, war das eine andere Zeit. Also ich bin 10 Jahre jünger als du, also bei mir war es auch schon anders, aber auch noch wesentlich strenger als heutzutage. Wie sind da deine Erinnerungen? Waren die Eltern von Anfang an da sehr unterstützend oder war es ein Kampf für dich?
Nein, die haben es unterstützt. Ich bekam ja dann auch, ich glaube, zum 9. Geburtstag eine Gitarre von Neckermann oder Quelle. Die kostete 69 Mark, das war mein Ein und Alles. Dann bekam ich ein Jahr später, hat mein Vater mir aus der Schule, der hat einem Schüler eine Elektrogitarre abkaufen können für 40 Mark, da war der Hals gebrochen. Ja, den haben wir dann gemeinsam repariert und ich hatte meine erste Elektrogitarre. Der hat das immer auf so eine spielerische, das, was er sich leisten konnte, gegeben. Und immer wenn meine Eltern, und damals war das noch so, dann hat man ging nicht essen und traf sich, sondern man lud nach Hause ein. Also dann kam mein Ehepaar XY und dann saßen die zusammen, haben gegessen. Und dann musste ich dann auch immer so abends zwischen 8 und 9, wenn meine Eltern Gäste hatten, hieß immer, Matthias, komm mal rüber und spiel uns was vor. Und das habe ich dann auch kultiviert. Und dann habe ich dann so ein kleines Tonbandgerät-Mikrofon an die Radiotruhe von meinem Vater angeschlossen, die Elektrogitarre irgendwie daran gekoppelt. Und mein Bruder war der Techniker, der hat heute auch eine große Elektronikfirma und hat mir das so verkabelt, dass es einigermaßen erträglich war. Und dann habe ich auch dann wirklich für diese Abende immer so ein bisschen so ein Programm vorbereitet. Also ich fing an tatsächlich erste Bühnenerfahrungen halt vor 4 zuschauenden Leuten und ja, 1, 2 Brüder standen auch immer grinsend dabei und hörten sich meine Ergüsse, ja, meine Ergüsse an, wenn ich dann zum 150. Mal The House of the Rising Sun für meinen Vater spielen musste.
Aber es ist eine super schöne Geschichte. Nun läuft's ja seit 20 Jahren bei dir beruflich wirklich rund. Also ich habe recherchiert, es gab jetzt in den letzten 20 Jahren keines deiner Alben, das nicht mindestens die Top 10 geentert hat. Das aktuelle Album ist auch von 0 auf 2. Du hast ganz häufig 100.000 gerissen, einmal sogar 200.000. Also es läuft wirklich gut. Du hast es aber auch schon erwähnt, du hattest dann auch mal ein tiefes Tal Anfang 2000, wo du Privatinsolvenz anmelden musstest. Wenn irgendwie alles schief läuft, wenn man das Gefühl hat, dass sich die Welt gegen einen verschworen hat, dass man in so einen Strudel aus Negativität und aus Frust gerät, wie hast du es geschafft, dich aus diesem Tief wieder rauszuziehen? Weil du hast es ja geschafft und das war, schätze ich mal, wirklich eine ganz, ganz wichtige Zeit für dich, weil klar, wenn man sich so viel aufbaut und dann merkt, dass das entgleitet mir alles, das ist ja schon eine ganz, ganz bescheidene Situation. Wie hast du das geschafft, dich nach Frust, Wut, Ärger wieder positiv zu konditionieren und wieder aufzustehen und zu sagen, hey, ich mach weiter?
Das war für mich gar nicht so schwierig und so schlimm, weil ich irgendetwas in mir hat immer es immer akzeptiert, das, was gerade geschieht, hinzunehmen und als nicht negativ zu sehen. Also als so die berühmten, das berühmte Niedergangskonzert vor 13 Leuten, ich habe es trotzdem gespielt und genossen. Ich habe mir nur gedacht danach, oh, dich will keiner mehr hören, das ist blöd jetzt, was machst du denn jetzt? Ja, aber ich hatte sofort einen Plan B und habe gesagt, du hast ein Studio, du kannst Songs schreiben, arbeitest du eben für andere, war doch gut. Und ich habe es ja auch erwartet. Ja, ich wusste, wenn du ein Bravo-Star bist, und ich war Bravo-Popstar mit Verdammt, ich lieb dich. Ich hatte bei der ersten oder ersten zwei Tourneen hatte ich nur quietschende, kreischende Teenager zwischen 13 und 15 vor der Nase. Und ich wusste natürlich, dass die nicht bleiben, die begleiten dich nicht ein Leben lang. Mir war klar, dass das runtergehen würde. Und mir war auch klar, dass ich einen solchen Song wie Verdammt, ich lieb dich nicht alle drei Wochen schreibe, weil das ist völlig ausgeschlossen, das ist statistisch, es geht einfach nicht. Ja, und auch statistisch nachweisbar, dass niemand, der einen Superhit hat, ja den Rest seines Lebens nur Superhits hat. Das hat auch kein Michael Jackson geschafft, das hat nie jemand geschafft. Das war mir völlig klar und ich konnte damit umgehen, weil ich nicht davon abhängig war. Ich war kein Interpret, sondern ich war Songwriter und jetzt mal Popstar und wusste, Popstar-Dasein geht schnell vorüber. Ich habe das kommen sehen und auch akzeptiert. Hab natürlich noch gedacht, finanziell trifft es dich nicht so. Ja, da war ich relativ relaxed und habe gesagt, du hast ja genug Geld verdient. Du kannst diese Zeit einfach ausprobieren, ob es wieder geht. Und wenn nicht, arbeitest du im Studio weiter. Aber was ich natürlich nicht wusste, war, dass ich schon völlig pleite war. Da hätte ich mir wahrscheinlich mehr Sorgen gemacht. Aber das wusste ich ja auch nicht.
Aber das zeigt ja auch, dass du einfach diese mentale Stärke damals schon hattest. Und das ist, glaube ich, auch das Gute, dass es etwas später erst mit deinem super Durchbruch losging. Weißt du, wenn du irgendwie 19 gewesen wärst, weil das macht ja was mit einem. Wenn man ganz oben steht und dann hast du es erwähnt, nochmal für Hörer und Hörer, die es jetzt nicht wissen, du hattest dann in Dresden mal einen Auftritt vor 13 Leuten, wo auch noch Leute von deiner neuen Plattenfirma, die es dann nicht wurde, anwesend waren. Und da musst du ja eine unglaubliche Stärke gehabt haben, das trotzdem durchzuziehen, weil das ist doch klar, dass man innerlich muss es doch in dir irgendwie schon gekocht haben und das ist ja auch ein frustrierendes Gefühl, ne, dass man dann irgendwie merkt, oh, jetzt momentan ist das hier alles irgendwie am Abgleiten. Also meinst du, das lag auch daran, dass du diese innere Stärke schon immer hattest und diese innere Ausgeruhtheit und dieses Vertrauen hattest an dich selbst?
Ja, und das lag ich habe eine gewisse Gelassenheit in mir. Weil ich auch, da sah ich ja auch schon das Finanzdesaster kommen. Also mit vielen Sachen umgehen kann, weil ich kann es mir in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gemütlich machen oder in einer 1000 Quadratmeter Villa. Das ist mir egal. Ja, wenn ich es kann, dann kann ich es. Wenn nicht, wherever I lay my head, that's my home. Das heißt, ich hatte davon nichts Angst, weil ich wusste, dass ich was kann und man manchmal einfach umdenken muss. Genauso wie ich eben 10 Jahre vorher, also die Jahre vor Verdammt, ich lieb dich, auch diesen Traum, Sänger zu werden, mit Leichtigkeit begraben hatte und sagte, dann bist du eben Produzent und Songwriter, ist doch egal. Du machst das, was dir Spaß macht und du wirst immer besser. Der Weg geht weiter, er hört nicht auf, nur weil Menschen deine Platten oder deine Stimme nicht mehr hören wollen. Mhm. Ja, ich habe ein Talent und Fleiß, ja, und war auch connected. Ja, ich wusste, verhungern wirst du nie, dann ist eben jetzt so.
Also Existenzängste kommen in dir nicht mehr hoch, weil ich glaube, das ist ja so eine Urangst von uns allen, gerade wenn man Freelancer ist. Ich bin auch Freelancer. Es können manchmal Leute nicht so nachvollziehen, die 20 Jahre in einer Firma angestellt sind, weil sie halt jeden Monat ihren Gehaltsüberweisung haben. Ist das bei dir auch ein Gefühl, dass immer mal wieder hochploppt oder bist du einfach da so entspannt, wie du schon sagst, du hast dieses Selbstvertrauen, dieses Urvertrauen in dich und deine Fähigkeiten, oder gibt es da schon manchmal noch Momente, wo du denkst, oh, so völlig irrational, dass man denkt, oh, scheiße, ne, was könnte jetzt passieren und könnte ich nochmal pleite gehen?
Na, ich glaube, die kommen immer. Also ich hab sie selten, aber jetzt zum Beispiel habe ich jetzt in der aktuellen Krise mit Putin und Co., da habe ich schon manchmal gedacht, Was ist denn tatsächlich, wenn der durchdrehen sollte und der Knopf gedrückt wird, dann wird es keine Konzerte mehr geben, dann wird es keine Konzerthallen mehr geben, dann spielt auch das Geld, was du dir erspart hast, für dein Alter auch keine Rolle mehr, das wird es alles nicht mehr geben, was machst du denn dann? Und ich habe gesagt, bitte nicht. Also das ist ein Szenario, vor dem ich mich durchaus ein bisschen fürchte, weil da könnte ich nichts mehr kontrollieren. Auf der anderen Seite sage ich immer, wenn die Welt untergehen sollte und du gehst dann in den, ja, du schnappst dir deine letzte noch heile Gitarre und gehst in den Wald und da ist ein Lagerfeuer und da sind noch ein paar Menschen und die haben natürlich ein Wildschwein geschossen und ich komme dahin und setze mich dazu und fange an, ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht zu spielen, dann werden die sagen, hier hast du ein Stück Brot und hier hast du ein Stück Fleisch, sing weiter für uns. Das heißt, das wird es immer, immer geben. Das wird man mir nie nehmen können, dass ich mit meinen Songs dem Jäger oder dem Wildschweinbrater eine Freude machen kann, so dass er sagt, du, das tut mir gerade gut, du kriegst jetzt was von mir zu essen. Also wir verwandeln das mal ins Kleine. Also und dann, so habe ich mich dann getröstet und habe gesagt, das wird immer, immer weitergehen, solange wir leben.
Nun hast du einen sehr aufregenden Job, spannenden Job, tollen Job, aber sicherlich auch viele Momente, nur nicht in den letzten 2 Jahren, weil du nicht auf Tour gehen konntest, aber wo es auch mal richtig stressig wird. Es gibt positiven Stress, negativen Stress, aber Stress bleibt Stress. Wie kommst du runter? Also hast du irgendwelche Möglichkeiten, irgendwelche Trainingsarten, Tools, dass du dich selber in Stresssituationen runterkriegen kannst, dass du sagst, Matthias, hinstellen, gerade stehen, atmen, irgendwas, was dir immer hilft, wenn du merkst, oh, jetzt wird's mir alles zu viel auf einmal.
Ich glaube, das hat jeder. Ich habe leider nicht das funktioniert bei mir nicht, jetzt so mir mein Mantra zu nehmen und mir das vorzukauen und Om zu sagen. Und wenn ich drauf bin oder wirklich überdreht bin, ist das für mich und meine Mitmenschen hier im Haus nicht einfach, weil dann rolle ich. Was mir dann hilft, ist, dass ich das dann zulasse. Ich mache dann irgendwas körperlich. Ich fange dann irgendwann etwas aufzuräumen oder etwas zu machen, um irgendwie zu sortieren. Ja. Also ich gehe dann Werkzeug in der Garage aufräumen oder ich mache irgendwas und warte dann wirklich darauf, bis es dunkel wird, wirklich dunkel wird, dass es so 10, 11 Uhr nachts ist und dann nehme ich mir ein, zwei Bier aus dem Kühlschrank und sage so, Feierabend, over, over, over. Und ja, mach dann den Fernseher an oder ich drücke bei meinem geliebten Flipper auf die Anschalte und stelle mich bei meinem berühmten, ja, und höre Pinball Wizard von The Who und flipper eine Runde und versuche es, und das hilft mir, dann komme ich runter. Aber ich kann schon rotieren und finde dann wirklich den Knopf nicht, wo es heißt, stopp. Den Stoppschalter, den kenne ich bei mir nicht. Und da hilft dann wirklich nur die Nacht.
Sehr gut. Hast du ja schon ein paar schöne Beispiele genannt. Ich wollte dich fragen, womit du dich selbst belohnst. Aber das sind ja schon super Beispiele. Also entweder mal irgendwie schöne Serien gucken, Bierchen zischen, mit Motorrad fahren. Hast du noch andere Beispiele, was ein Matthias Reim zum Strahlen bringt, wo er sagt, ja, da habe ich mich jetzt den ganzen Tag drauf gefreut oder das gönne ich mir jetzt mal. Was sind so deine Guilty Pleasures oder generell deine Freuden im Alltag?
Das sind so viele Kleinigkeiten. Ich gehe manchmal einfach durch mein Haus oder durch mein Studio und denke mir, guck dir das mal an. Hätte dir jemand vor 30 Jahren gesagt, dass du mal so ein Tonstudio hast, dass du mal so gefragt wirst, dass du 70 Auftritte und Konzerte im Jahr spielst in dem Alter und so eine Akzeptanz hast, dann kriege ich immer ein Lächeln und sage, ich habe so ein Wunder erlebt. Ja, und das ist also darüber nachzudenken, was ich erleben musste und ich / auch immer durfte, was mich geprägt hat und was ich heute auch für meine Kinder sein kann, im Sinne von Unterstützer oder auch Berater und auch Fels in der Brandung. Das reicht mir dann. Dann fühle ich mich zufrieden und bin glücklich und ja, und dann wirklich dann bei so einem schönen Wetter juckt es mich gerade in den Finger und sagen, jetzt fährst du einfach mal mit dem Motorrad an den See und trinkst ja an der Promenade von Überlingen Kaffee und ja, und nach 10 bis 15 Selfies mit Passanten schwingst du dich dann wieder aufs Motorrad und fährst in deinen Garten.
Das ist super, so. Super. Hast du denn immer noch ganz klare Ziele oder bist du inzwischen in so einer Phase im Leben, wo du sagst, ich will mich gar nicht mehr selbst stressen, ich genieße das, was ich tue, ich plane natürlich jetzt bereits schon am nächsten Album, weil ich glaube, du bist immer kreativ, aber hast du immer noch so klare Ziele, die du auch für dich definierst oder bist du eher jetzt so drauf, ich let it go with the flow, ich lasse es einfach fließen und was kommt, das kommt, wie sieht es bei dir da aus?
Nein, ich habe im Moment ein ganz wichtiges und klares Ziel und das ist, da ich gemerkt habe, dass viele Menschen in meine Konzerte kommen und auch dass ich denen etwas geben kann, was ich bisher auch nicht konnte. Und ich möchte mich da verbessern. Ich möchte, weil ich bin jetzt kein Typ, der auf der Bühne steht und jetzt so Akrobatik macht oder wahnsinnigen Breakdance da hinlegt. Das ist ja lächerlich. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Sondern ich versuche, meine Persönlichkeit, die Arrangements und die Musik und die Songauswahl so zusammenzustellen, dass die Leute wirklich 2 Stunden ein Lächeln im Gesicht haben und rausgehen und sagen, wow, der hat mir meine Geschichte erzählt. Und das versuche ich gerade auch musikalisch umzusetzen. Und da ist wirklich mein Ziel, mit den mir gegebenen Möglichkeiten, aber auch mit dem Privileg, unglaublich viele Songs zu haben, die den Menschen eigentlich ihre eigene Geschichte erzählen. Ja, daraus ein ganz besonderes Event zu machen. Und da arbeite ich gerade ganz extrem dran. Ich habe wirklich Rehearsal-Räume gebaut mit Lightshow, einfach um dieses Gefühl bei den Proben zu finden, Wir hören uns das immer wieder an. Wir haben da sind drei verschiedene Mischpulte dran angeschlossen, die teilweise aufnehmen, das übertragen, zurückübertragen. Weiß der Teufel, was da alles ist. Und dann geht man danach, abends setzt man sich hin, verteilt Bier und sagt, lass uns hören. Ja, wo überzeugt es, wo noch nicht, was fehlt. Und ich bin da unfassbar selbstkritisch geworden, was dann mir wiederum, und ich brauche immer ein Projekt, also eine Aufgabe gegeben hat und sagt, das kriegst du besser hin und das entwickelst du jetzt. Ja, und du hast alle Möglichkeiten, du hast auch die finanziellen Möglichkeiten, entwickel es ja für dich, aber für die Menschen, ja, aber vor allen Dingen für mich, um dann zu sagen, ich mache jetzt ein Konzert, was die Menschen wirklich bewegen wird. Und das ist gerade meine Hauptarbeit und es macht einen Riesenspaß.
Und das ist ja jetzt auch hoffentlich bald so. Ich glaube, im Sommer geht's dann richtig ab bei dir, ne? Da hast du ja ganz viele Tour-Dates.
Ja, und das bereite ich gerade vor und bin auch ein bisschen nervös. Ja, ich meine, ich mach 3-4 Mal die Woche, sofern ich hier bin, auch Sport und versuche wirklich fit zu bleiben. Aber dadurch, dass ich es jetzt so vorbereitet habe und jetzt, ich möchte es überprüfen, ich möchte es draußen spielen und ja. Das kommt jetzt immer näher und je näher es kommt, desto nervöser werde ich.
Also
ich werde ein Lampenfieber haben wie noch nie, was ich sowieso schon habe, aber ich glaube, ich werde es auch massiv genießen, wenn es so funktioniert, wie ich und wir, also und mein Team uns das ausgedacht haben.
Matthias, man kennt dich als unglaublich positiven, warmherzigen, empathischen Menschen, der irgendwie durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Auch jetzt erlebe ich dich unglaublich aufgeräumt, fokussiert und sehr, sehr herzlich. Gibt es denn trotzdem auch bei dir mal Momente, wo du stinksauer werden kannst und mal so richtig auf die Tonne trommelst? Und was muss passieren, dass das passiert?
Das ist sehr... sehr selten, weil ich irgendeine Art in mir habe, die so harmoniesüchtig ist, dass ich Ärger oder Sauer gar nicht zulasse, weil ich versuche mich dann auch immer in die andere Seiten rein zu versetzen und versuche immer zu entspannen. Es gibt wirklich, wirklich nichts, was mich wirklich sauer machen kann. Also, dass ich wirklich ausraste. Also, ich kann mich nicht erinnern an solche Sachen. Das bin ich nicht.
Nee, es ist auch sehr gesund, weil ich glaube, dass das, es ist ja auch nicht gut, wenn man wie so ein Rumpelstilzchen rumschreit. Also ich sag das jetzt selbstkritisch an mich selbst, weil ich mich manchmal tierisch aufregen kann und immer denke, Alex, komm mal runter hier, es ist alles nicht wert und da müsste ich mal ein bisschen mehr.
Du hast recht, es ist es nicht wert und gut, manchmal geht der Blutdruck schon hoch und sagt, boah, die gehen mir gerade so auf den Sack mit. Weil es gibt so Sachen heutzutage, das ist ja auch ganz wichtig, du musst ja auch als Künstler heutzutage teilweise so Promo-Geschichten machen, die ich als, ich nehme mich selbst sehr ernst, wo ich denke, du machst manchmal einen Kindergarten mit, ja, gerade in dieser Social-Media-Zeit, was so unglaublich ist und wirklich nicht deinem Niveau entspricht, aber die Welt funktioniert so. Das sind so Sachen, wo ich mich manchmal drüber aufrege, wenn dann meine Plattenfirma sagt, sag mal, kannst du nochmal hier so hier auf dein Handy aufsprechen oder irgendwelche Dummheiten, ja, wo ich denke, boah, warte mal. Und meistens mache ich es dann und sage, komm, in Gottes Namen. Aber das regt mich dann schon auf, weil das verschiebe ich immer intuitiv, wo ich immer sage, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ja, wir bräuchten jetzt noch ich will es jetzt nicht laut sagen, nein, so einen Aufsager für, kannst du das noch bitte machen? Und wenn ich dann mein Handy vor die Nase halte und ich kann mich, auf Fotos mag ich mich nicht.
Ja.
Und wenn ich irgendwie so ein Selfie oder so ein Selbstvideo mache und mir das vorhalte, ich finde das so grauenhaft und möchte mich so nicht sehen und möchte auch dieses dumme Zeug nicht erzählen. Also ja. Das ist, ja, darüber kann ich mich aufregen, aber auch nicht laut. Nein,
es
gehört jetzt einfach dazu, nimm's hin.
Ja, so ist es auch, wie gesagt, alles nicht wert. Du hast es schon erwähnt, lieber Matthias, du bist demnächst nochmal Papa und ich wollte dich fragen, wie bereitest du dich auch ein bisschen vor? Du sagst, du gehst 3-mal die Woche zum Sport, weil klar, Papa sein ist immer auch eine Herausforderung. Ich sage nur durchgekrähte Nächte und dann kommt irgendwann die Bockphase und das ist ja nicht nur Zuckerschlecken. Das ist ja auch eine Sache, die einen unglaublich erfüllt, die einem unglaublich viel gibt, aber man braucht auch viel Power. Bist du da vorbereitet, weil du eben so auf dich achtest, so viel Sport machst, auch deine innere Mitte gefunden hast? Wie siehst du das mit dieser Herausforderung? Weil es ist ja jedes Mal eine große Herausforderung, ein Abenteuer, was Wunderbares, aber eben auch eine Herausforderung.
Ja, ich bin da entspannt, weil ich kenne mich. Ja, und ich weiß das also jetzt so nennen wir es mal Babygeplärre oder mal, ja, wenn die Mutter nicht mehr kann und sagt, kannst du mir helfen und du eigentlich denkst, boah, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ich weiß aber, dass dieses Gefühl, und das sehe ich ja bei meinen Kindern, die können zwar nerven, aber ich tue es immer gerne. Ja, weil diese Verbundenheit zu deinem, es ist dein Kind, und da ist automatisch so eine bedingungslose Liebe, ja, die macht alles möglich. Das ist schon crazy. Und jetzt so in der Zeit, es ist ja auch in 3 Wochen oder in 4 Wochen soweit. Ich kann es wirklich kaum noch erwarten. Ich möchte das Teil endlich sehen. Ich sage mal Teil, das macht man nicht.
Ich finde das Wesen,
dieses Wesen. Ich möchte dieses Wesen endlich kennenlernen. Ja, ich sitze ja wirklich jeden Abend, auch wenn ich hier bin, mit meiner Frau zusammen, die also wirklich jetzt irgendwie versucht noch zu sitzen und Füße hoch und oh mein Gott und ja, und kannst du mir mal die Schuhe binden? Und ich muss sagen, ich mache das so gerne und ich gucke da auch immer auf diesen Bauch und sage, oh mein Gott, und ich bin so gottfroh, ja, weil ich wäre viel zu feige dazu.
Das du,
ich bin so ein Mann, ich sage nur, das kommt dann und dann und sage, Schatz, das wird schon werden, das rauskommen sie immer. Ja, und ich selber denke mir, oh mein Gott, wenn das vor mir stehen würde, ich habe ja schon Angst vor dem Zahnarzt.
Wenn Männer die Kinder zur Welt bringen müssten, hätten wir, glaube ich, ein Problem. Das habe ich auch immer schon wieder gehört.
Es ist zwar wahrscheinlich auch genbedingt, aber ja, ich finde den Mut und die Kraft, die Frauen dann haben und entwickeln, und auch wenn eben Mütter, da habe ich einen unfassbaren Respekt vor, weil ich bin ja auch für mich natürlich, ich bin ein Mann, ich kann das jetzt ja auch nur von meiner Warte aus sagen, bin halt der dann jagen geht. Ja, während die Frau sich um das andere kümmert, um was ich mich nie kümmern könnte. Ja, also so einen Haushalt zu schmeißen und ein Kind irgendwie groß zu sehen, könnte ich nicht. Ich gehe in den Wald und schieße das Wild, um alle zu ernähren, und besorge Holz fürs Lagerfeuer. Dafür bin ich super und das kann ich auch gut. Und bei dem anderen, glaube ich, bin ich auch ganz gut. Also ich kann Windeln und
super.
Ich kann auch so diesen ganzen Kinderwagen kriege ich auch aufgebaut.
Und vor allem mit einer App. Wie hältst du dich denn fit? Du sagst 3-mal die Woche Sport, du hast schon erwähnt, du kannst schwimmen, was ja schon mal die halbe Miete ist, aber bist du dann auch mal im eigenen Gym oder was machst du oder läufst du? Weil jeder hat ja so seine eigenen Favoriten-Sportarten, einige hassen Sport und die kannst du mit nichts begeistern, aber was machst du denn, um fit zu bleiben?
Na, ich hab's auch wirklich, ich habe ganz viel in meinem Leben ritualisiert und das ist ein Ritual. Ich habe mir unten, also in meinem unteren Wohnbereich, habe ich mir ein Gym, also wirklich Profi-Kraftmaschinen reingestellt, ein Profi-Laufband, ein Fahrrad, wie nennt man das, so ein Cardio-Dienst da. Und dann steht da eine riesige Box. Ja, und ich gehe rein und dann gibt es Rockmusik vom Feinsten, vom Härtesten und so wirklich so brüllend laut, dass du gar nicht anders kannst. Ja, also als mit Ozzy Osbourne oder Steve Walsh oder Saxon, ja, die hauen dir die Krafthymnen nur so um die Ohren, ja, und dann mache ich da so meinen Zyklus, also ich fange auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad an und dann erstmal hoch und dann habe ich hin und wieder einen Personal Trainer, der mir sagt, das machst du, da fängst du an, dann ziehst du da, dann pumpst du da, das dauert so 45 Minuten, dann kühlst du dich ein bisschen ab. Und dann gehst du Abendbrot essen und immer bitte einen Joghurt dazu, damit Eiweiß reinkommt. Ja, und das hat mir figurmäßig gut getan, aber dann wackelt auch, wenn ich das mache, das ganze Haus. Ja, weil ich brauche dann so laute Musik und nach 10 Minuten bin ich drin. Und in den Pausen zwischen den Übungen, dann ist das ganze Ding ist auch verspiegelt. Ja, dann pose ich immer mit Pseudomikro oder Luftgitarre. Ja, ich habe dann, gut, dass mich keiner sieht, deswegen ist es wirklich albern, aber es tut mir gut. Und wenn ich früher nach Konzerten wirklich aufs Sofa gefallen bin und sage, boah, ich kann nicht mehr, gehe ich heute von der Bühne und sage, wir können nochmal. Und das ist der Unterschied.
Das ist eben auch
der Körper einfach diese Peaks, die du hast. Ja. Und beim Krafttraining ja auch, du gehst auf den Peak, dann erholst du dich. Peak, also der Körper. Ja, und das ist ja beim Singen genauso. Du hast Songs, die höllenanstrengend sind, weil sie die ganze Zeit da oben die Phrase dreschen muss und irgendwann keine Luft mehr hast. Ja, aber das, und dann geht halt der Puls nach oben, Kreis auch nach oben. Ja, aber dass sich das schnell wieder runterkommt, um dann wieder belastbar zu sein. Und das kann man trainieren und das tut mir gut.
Das ist super. Und deine Nachbarn, die kennen das schon 3-mal die Woche, wenn die Hütte bei dir bebt, dann wissen sie, der Matthias, dann macht wieder sein Workout.
Ja, es ist ja auch immer so abends gegen 19 Uhr, da wissen die schon, ich mache dann, weil natürlich auch die Türen auf. Na, okay, die Nachbarn sind relativ weit weg, aber das schallt schon über die ganze Stadt. Ne? Also und die kennen alle meine Schwäche für Ozzy Osbourne, ja, oder Steve Walsh oder was auch immer. Es geht immer laut zur Sache. Das
super,
ist so.
Super.
Und hier oben kann sich dann auch keiner mehr unterhalten. Wir sagen, okay, der Alte ist wieder zum Ausrasten.
Ich hatte vorhin schon mal das Thema Ibiza mit dir angesprochen. Und, du hast ja einige sehr spannende Stationen gehabt in deinem Leben. Und ich bin deswegen an Ibiza so interessiert, weil ich, wie gesagt, da so ein bisschen meine zweite Heimat gefunden habe. Ich kann mir vorstellen, dass du auch dem Zauber der Insel erlegen warst. Aber wie kam es dann, dass du dann doch sagtest, nö, möchte ich nicht mehr. Jetzt bist du am Bodensee. Ist ja auch wunderschön. Aber klar, da gibt es den Winter. Also auf Ibiza ist es zumindest im Winter nicht irgendwie frostig, sondern immer ganz schön. Du warst ja eine relativ lange Zeit da. Wie war das? Also warum hast du dich dann entschieden, der Insel dann doch Goodbye zu sagen und dich anderen Fleckchen auf der Welt zuzuwenden?
Ja, ich habe die Zeit auf Ibiza einfach wirklich, wirklich genossen. Diese kleine Insel, diese etwas sonderbare Stille im Winter. Ja, aber trotzdem so diese bei Mandelbaumblüte oder wenn, ja. Es hat viele schöne Sachen. Ich war jetzt kein Clubgänger, also das hat mich an Ibiza nicht interessiert, aber ich wohnte halt, er hat ein wunderschönes Haus gemietet in Talamanca und da hab dann auch dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, dieses eine Restaurant, dieses Café, wo der kleine Bäckerladen daneben war und ich immer mein Gott, wie hieß dieses Zeug mit dem Zucker drauf?
Ach Gott, das müsste ich eigentlich auch wissen, aber ich sehe es vor in meinen Augen.
Was so
das was
schmeckt.
Was ganz leicht, ja, ganz leicht schmeckt.
Ganz leicht und dann mit so einem Kaffee und dieser Groove da. Ja. Und dazu kam das eben mit das Team, mit dem ich geschrieben habe zu der Zeit und sehr erfolgreich wieder wurde, dass die auch da gewohnt haben. Also das, wir haben eigentlich das gleiche gemacht. Ich hatte da auch ein wunderschönes Tonstudio mit wirklich schönem Blick aufs Meer raus. Das war klasse. Und dann wurde meine damalige Frau schwanger und ihre Schwester hatte eine große Finca auf Mallorca. Und wir waren ein bisschen isoliert da und mein Team zog wieder weg von Ibiza und wir waren dann ein bisschen allein, haben gesagt, komm, dann gehen wir nach Mallorca, da haben wir Familienanschluss, wenn jetzt auch noch ein Kind kommt, ist auch für dich besser, weil ich werde immer mehr auf Tour gehen, weil da fing es gerade an, wieder bei mir sich zu bewegen, dann bist du nicht hier alleine und dann haben wir uns entschlossen, eine Insel weiterzuziehen. So, da waren wir dann auch 8 Jahre und dann haben wir uns entschlossen zu sagen, komm, jetzt waren wir genug in der Fremde und sagen, wir gehen nach Deutschland, weil die Wege wurden auch irgendwann zu weit.
Klar, vor allem im Winter ist es leider doof, merken wir auch mal wieder, also ich weiß nicht, wie es jetzt in Bayern aussieht, aber wir müssen dann über Madrid fliegen oder über Barcelona, ein Luxusproblem, ne? Aber natürlich auch nicht nachhaltig. Es ist im Winter schwierig, von Deutschland auf die Balearen zu kommen. Nicht
im Winter ist es immer blöd, ja, du musstest immer Barcelona oder
genau,
Madrid zwischenfliegen.
Ja.
Also es war wirklich mehr oder weniger eine Tagesreise.
Genau.
Und das wurde es wurde einfach unpraktisch und das kam auch noch für Mallorca dazu. Du hattest täglich 20 Flieger, die dich in jede Stadt geführt haben. Das war super angeschlossen in der Zeit und war auch mit ein Grund. Also ich werde es immer in schöner Erinnerung haben und habe auch so dieses Leben geliebt und auch wirklich da entdeckt. Und als ich es entdeckt hatte, wurde es mir dann wieder ein bisschen langweilig und dann ziehe ich weiter. Ich kenne das schon an mir.
Hast du eine Marotte, die du uns verraten kannst? Irgendeine lustige Angewohnheit? Wir alle haben ja Marotten, die wir teilweise bewusst wahrnehmen, manchmal aber auch unbewusst an uns haben und uns andere Menschen auf sie hinweisen mit einem Augenzwinkern.
Meine Marotte ist es immer, vor allem wenn die Kids da sind, irgendetwas immer zu kommentieren. Ja, also so Ritual. Wenn wir zum Beispiel zusammen essen, ja, und die warten schon immer drauf und ich habe mich dann auch beobachtet, ich sage das wirklich, ne? Und wenn wir dann zusammen gegessen haben, dann gucke ich so in die Runde und sage, das war eine gute Stärkung. Ne? Und dann, weil ich das dann immer wieder sagte und mich dann bei entdeckte, ja, und die guckten mich schon immer an und sagten, boah, Alter, kannst du mal aufhören damit? Das sind so Rituale. Also bei ganz bestimmten Sachen, die so eine Regelmäßigkeit haben, habe ich so den Hang, das auch mit so einem bestimmten Wort zu beenden, auch um mich selbst zu befreien und zu sagen, so, wir haben jetzt gegessen, jetzt macht jeder, was er will, weil ich gehe jetzt auf mein Sofa, ich nehme mein Buch und ihr könnt mich alle machen.
Super.
Ja, das kündige ich damit immer schon an, mit irgendwelchen Sätzen. Und ja, ich verbalisiere alles. Das war eine gute Stärkung.
Was ist für dich der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben? Weil wenn ich dich so erlebe, ich glaube, du hast den Schlüssel gefunden, du führst ein tolles, sattes Leben, aber was ist für dich da essentiell gewesen, wenn du zurückblickst? Was bedarf es, um glücklich und zufrieden zu leben?
Oh, nee, das ist schwierig, weil du musst ehrlich sein zu dir selbst. Ja, du musst in den Spiegel gucken und sagen, will ich das hier so? Bin ich glücklich? Und wenn du dann feststellst, dass du es nicht bist, das ist bei mir ein großes Problem, dann kommt Mr. Harmonie dir in den Weg. Ja, der sagt, nein, das kannst du nicht machen, du möchtest doch mit allen Menschen harmonisch sein. Und dann gleitest du in so ein Schema ab, dass du nicht mehr glücklich bist, damit aber auch automatisch andere Menschen nicht mehr glücklich machst. Ja, und dann kommst du in diesen Kreislauf, wo eigentlich die Ehrlichkeit und die gefragt gewesen wäre, du stopp, ich fühle mich nicht wohl, hier stimmt was nicht. Ja, sondern stattdessen versteckt man sich erst eine Zeit, bis es dann wirklich das Fass überläuft. Und das ist so, glaube ich, mein größter Fehler, dass ich diese Harmonie immer geben will und nicht oft dann dabei erst zurückgenommen habe, ja, und dann explodiert bin. Ich hätte es auch vorher kommunizieren müssen und können. Und dazu war ich zu harmoniesüchtig und einfach auch zu feige.
Hast du ein Lebenskredo, ein Lebensmotto?
Ja, das wird auch immer extremer bei mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Und das ist bei vielen Dingen im Moment so, die ich mache, weil ich bin jetzt in so ein Alter gekommen. Gut, mein Vater ist ein fröhlicher Senior, der ist jetzt 93, meine Oma wurde 106.
Ich hatte Wahnsinn.
Ganz gute Gene.
Ich glaube auch. Du stehst noch mit 80 auf der Bühne, Matthias, pass mal auf.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ja. Will ich auch. Aber ich mache zum Beispiel Sachen, wenn ich sehe ein Motorrad oder ein Freund kommt mit einer Maschine vorbei, das war letztes Jahr so, und ich sage, leck mich am Arsch, lass mich auch mal Probe fahren. Und da habe ich du gesagt, die will ich auch. Und dann habe ich die auch sofort. Dann ist das ein Anruf. Ja, und dann frage ich mich, ist das eigentlich richtig? Dann sage ich, doch, wenn nicht jetzt, wann dann? In 20 Jahren werde ich das nicht mehr machen. Ich kann es jetzt, ich kann auch ganz ehrlich einen gewissen Wohlstand oder Geld auch nicht mitnehmen. Ja, aber ich kann mir diese kleinen Träume, wo ich immer sage, das hast du dir aber auch verdient, einfach zu machen und dann verwandel ja einen Wert. Wenn ich mir spontan eine Maschine mit 180 PS kaufe, ja, dann steht die ja da. Ja, die verliert dann vielleicht im Jahr 500 Euro. What the fuck? Ja, aber ich habe dann diesen Spaß da dran und diese Freude und komme auch, wenn ich von einem Konzert nach Hause kam, und sage, oh, schönes Wetter, gehe in die Garage und wische Staub und sage, du gehörst mir. Ich kann's nicht mitnehmen. Ich kann auch das Altern nicht aufhalten. Ich kann nur sagen, mach jetzt das Beste draus. Genieß das Leben und genieß es mit denen, die du liebst. Ja, und das baue ich gerade. Da habe ich auch immer ein Projekt. Ich habe immer irgendein Projekt und ich tue es eigentlich auch immer wirklich für Kids und Family mit. Das ist so witzig bei mir. Und dann möchte ich es immer mitteilen und sagen, guckt mal, was ich hier geschaffen habe und ich habe eine tolle Idee. Und die nehmen das dann an, ja, und sagen, okay, Papa hat wieder ein Projekt. Die nehme ich manchmal auch gar nicht so wirklich an.
Ist ja unerhört, geht ja gar nicht. Aber ich kann dich nur bestärken.
Und die kommen dann pflichtschuldig und sagen, das ist aber ein schönes Motorrad, Papa. Ja, und das interessiert die überhaupt nicht.
Ja, aber ich kann dich nur bestärken, lieber Matthias, weil ich merke das auch immer wieder. Natürlich darf man jetzt nicht mit dem Geld total prassen, aber wenn man zu viel spart, gibt, finde ich, keine bessere Investition als in Dinge, die einen glücklich machen. So ist es richtig formuliert, dass du einfach investierst, vielleicht in eine tolle Reise, in ein Motorrad, was dich glücklich macht. Einfach, ne? Und dann musst du ja nicht immer 100.000 auf der Bank, ist auch ein schönes Gefühl, aber letztendlich ist es ja eine super Investition für dein persönliches oder auch das Glück anderer Menschen. Insofern, go for it. Finale Frage, lieber Matthias.
So sehe ich das auch und so rechtfertige ich das auch, weil ich komme aus einem kleinbürgerlichen Haus, wo Sparsamkeit ganz groß geschrieben war und ich musste mich wirklich in den Hintern treten, als ich vor 8 Jahren das erste Mal, ich brauchte ein neues Auto, das erste Mal bei der Marke mit dem Stern nur geguckt habe. Ja, und ich hatte schon ein unfassbar schlechtes Gewissen und dann habe ich mir das einmal, hast du sie noch alle? Ja, aber das ist bei mir anerzogen, dieses Nein, 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 Nein.
Sehr gut. Finale Frage, lieber Matthias. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Matthias mit auf den Weg geben, wenn du die Chance dazu hättest?
Ach, das ist so die Frage, würdest du alles nochmal so machen, wie du es getan hast? Würde ich definitiv nicht. Ja, ich könnte viele, viele Umwege würde ich heute vermeiden, weil ich Dinge weiß, aber ich auf der anderen Seite, ohne die Erfahrung und auch die Rückschläge, wäre ich ja nicht der ich heute bin. Und ich könnte meinen Kindern auch nicht so eine Stütze und eine Säule sein und ihnen Ratschläge geben über Wege, die definitiv in die falsche Richtung führen. Das tue ich heute auch. Das ist schwierig. Ich würde mir sagen, weißt du was, leb deinen Traum, das geht nicht immer geradeaus. Ja, und du wirst ein paar Mal ordentlich aufs Maul kriegen, aber ich spreche ja dann mit dem 18-Jährigen als dem 60-Jährigen, der in einer ganz anderen Position ist und zurückblickt und sagt, wow, was für ein Ritt. Aber ich möchte auch definitiv nicht nochmal 18 sein und alles nochmal machen müssen. Um Gottes Willen. Ja, das ist ja so ein langer Weg hierher, aber auch ein schöner Weg, aber ich möchte hier nicht von der Stelle. Und ich möchte jetzt auch nicht nochmal 40 sein. Ich möchte genau da sein, wo ich bin.
So soll es sein. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für Matthias, dein neues Album. Ganz viel tolle Konzerte und die Aufregung sei dir von Herzen gegönnt. Ich finde, Aufregung ist auch was Geiles. Und wenn du dann rausgehst und endlich wieder vor Fans spielen kannst, ich glaube, das ist dann auch wieder ein großes Glücksmoment für dich. Danke für deine Zeit und jetzt raus in die Sonne aufs Motorrad und genieße die Sonne am Bodensee.
Ja, so eine Viertelstunde, wir haben bestimmt 12 Grad.
Ja,
alles klar, mein Lieber.
Ich danke dir herzlich.
Schönes Gespräch.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.